Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazem und Okka Gundel.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen am Sonntagabend. Schön, dass Sie bei uns sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Wird der Riss zwischen den USA und Europa noch tiefer? Das hatten ja viele vor der Sicherheitskonferenz in München an diesem Wochenende befürchtet. Denn seit der letzten vor einem Jahr liegt ein dunkler Schatten auf der transatlantischen Freundschaft. Seit US-Vizepräsident J.D. Vance der damals neuen Trump-Regierung in den USA uns in Deutschland und Europa mit scharfen Worten angegriffen hatte. Ja, und diesmal sorgt US-Außenminister Rubio zwar erstmal für großes Aufatmen gestern, aber trotz des durchaus freundlicheren Tonfalls ist die Frage, ist da nicht ein spürbarer Schatten, ein Riss, der weiter bleibt? Bundesaußenminister Wadefuhl zog vorhin dieses Fazit.
Es gibt Themen, über die wir sprechen müssen, die uns auch voneinander trennen. Ich nenne nur beispielsweise den Klimaschutz, wo wir eine unterschiedliche Agenda verfolgen. Aber Rubio hat hier unterstrichen, was unsere gemeinsame Basis ist, was uns kulturell miteinander verbindet, historisch miteinander verbindet, was uns politisch miteinander verbindet, was wir gemeinsam erreicht haben in der NATO, im transatlantischen Bündnis in der Vergangenheit. Und er hat gesagt, lasst es uns noch einmal tun. Lasst es uns so fortführen, wie wir bisher zusammengearbeitet haben.
Ja, soweit der Bundesaußenminister. Und Stefan Stuchlik hat die Münchner Sicherheitskonferenz für uns verfolgt. Stefan, was bleibt denn nun nach den drei Tagen?
Wenn man rückblickend auf die Konferenz blickt, dann muss man sagen, dann zerfällt sie eigentlich in zwei Teile. Am Freitag hat der Kanzler den Ton gesetzt. Der hat, nun, ich würde sagen, eine Rede der europäischen Selbstvergewisserung gehalten. Europa ist gut. Klar, man müsste mehr, man sollte mehr, aber er hat gesagt, wir sind schon relativ weit. Wir sind militärisch schon besser geworden und wir haben es geschafft, mit wirtschaftlicher Einigung sogar den amerikanischen Präsidenten Donald Trump in die Knie zu zwingen. Stichwort Grönland. Und alle haben gedacht, gut, das ist der Tonfall der Konferenz, das geht jetzt auch am Samstag so weiter, Europa ist gut. Und der amerikanische Außenminister Marco Rubio hat tatsächlich gesagt, Europa ist gut. Europa und die USA sollten weiter eng miteinander arbeiten. Das war meines Erachtens auch der Grund, warum viele im Saal aufgestanden sind, auch deutsche Regierungsmitglieder und dem amerikanischen Außenminister stehend Applaus gespendet haben. Allerdings, wenn man sich die Rede genau angehört hat, dann wird man sehen, im Mittelteil stellt er da Forderungen an die Europäer, die für viele, besonders Deutschland, vollständig unannehmbar sind. Er hat gesagt, entweder ihr werdet wie wir, weißes, christlicher Westen, ohne Migration, ohne internationale Organisationen wie die WTO oder die UNO, vor allem ohne Klimaschutz, oder wir entziehen euch unsere Sicherheit und unsere Sympathie. Und das hat zwar gedauert, bis sich das durchgesetzt hat in der Konferenz, dass die Rede doch viel kritischer und viel bedrohlicher war, aber dann hat das natürlich den gestrigen und den heutigen Tag komplett dominiert.
Stefan, was heißt das denn jetzt für die Europäer?
Da gibt's, glaube ich, ich habe mit vielen Leuten hier geredet, keine zwei Meinungen. Zudem, dass alles Rezepte sind, die schon seit Jahren auf dem Tisch liegen. Einmal, Europa muss sich wirtschaftlich besser verzahnen. Da gibt's noch sehr viele Handelshindernisse, auch zwischen EU-Mitgliedern, finanzielle Hindernisse, wenn man wirklich als großer Block auftreten will. Dann militärisch, die Rüstungsindustrie muss besser koordiniert werden. Und politisch muss man sich reformieren. Was ist mit dem Einstimmigkeitsprinzip? Was macht man vor allem mit Bremsblöcken in Europa, wie Robert Fico und Viktor Orban. Das sind übrigens die einzigen Ministerpräsidenten, denen der amerikanische Außenminister direkt im Anschluss an diese Tagung einen Besuch abstattet. Auch dieses Faktum hat bei vielen Mitgliedern der Konferenz zu Nachdenklichkeit, ich würde sagen zu Ernüchterung geführt, mit dem diese Konferenz endet.
Dankeschön für diese Informationen und Einschätzungen nach München, Stefan Stuchlik.
Gerne.
Australien hat es. In Frankreich ist es auf dem Weg und in Deutschland wird immer wieder darüber diskutiert, über ein Verbot von Social Media für Kinder und Jugendliche, um sie vor Mobbing etwa und Gewalt zu schützen. Experten warnen bei TikTok, Instagram und Co. auch vor Suchtgefahr. Nun will die SPD handeln und schlägt Einschränkungen vor, gestaffelt für Jugendliche unter 14, 16 und unter 18 Jahren. Was die Sozialdemokraten genau vorschlagen und die Betroffenen und ihre Eltern davon halten, dazu Tina Handel.
Wenn dir das hier gefällt, dann magst du auch das hier. Die Macht des Algorithmus, der zum Beispiel auf TikTok eine eigene Formel für Männlichkeit hat. Wer nach Tipps fürs Krafttraining sucht, kriegt schnell radikale politische Inhalte vorgeschlagen, zeigt eine neue Studie. Also Social Media generell für bestimmte Altersgruppen verbieten?
Ich würde es nicht komplett verbieten. Ich würde das, wenn man unter 16 ist, eher so eine Zeit, irgendwie, dass man dann einen Timer hat und dann eine halbe Stunde pro Tag.
Ich würde es aber definitiv einschränken, weil es Inhalte gibt, die manche Leute unter 16 nicht sehen dürfen, also nicht sehen sollten.
Ich würde es schon auf jeden Fall ein bisschen schade finden, weil es macht mir auch Spaß. Ich schreibe auch mit Freunden über die ganzen Plattformen und so.
Ist auch nicht gut für die Konzentration alles, also ich feiere es nicht so sehr.
Viele Jugendliche feiern es aber stundenlang jeden Tag. Deswegen reiche es schlicht nicht mehr, nur die Medienkompetenz zu fördern, sagt die SPD.
Wir haben suchtmachendes Verhalten durch Social-Media-Plattformen. Und viele Eltern sprechen mich an und sagen, wir bekommen es auch im Elternhaus nicht mehr reguliert. Medienkompetenz ist wichtig, aber sie kann nicht die einzige Rolle spielen.
In einem neuen Impulspapier schlägt die SPD härtere altersabgestufte Regelungen vor. Kinder bis 14 sollen soziale Netzwerke gar nicht nutzen, Jugendliche bis 16 nur in einer eingeschränkten Jugendversion. Auf ihrem Bundesparteitag kommende Woche wird die CDU sogar noch mehr diskutieren, ein Social-Media-Verbot für alle unter 16. Die Familienministerin sieht Bewegung auch in ihrer Partei.
Wir haben unsere Kinder damit viel zu lange allein gelassen und diese Einsicht jedenfalls, da gibt es großen Konsens in der CDU.
Experten sagen aber, Deutschland kann das gar nicht allein entscheiden, weil es auf EU-Ebene mit dem Digital Services Act schon ein Regelwerk gibt.
Ich würde es jetzt mal so interpretieren, dass man Druck ausüben möchte, vor allen Dingen auf den EU-Gesetzgeber, dass es noch nicht reicht, so wie es jetzt ist. Und ich glaube, da sind sich auch alle einig.
Der neue Vorstoß in Sachen Social Media ist auch Symbolpolitik. Die Botschaft, wir müssen genauer hinschauen.
Das war's, diese Damen und Herren aus 50 Ländern hier am Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 unterzeichnen, ist die Charta der Vereinten Nationen. Die Verpflichtung zu Frieden und Sicherheit also, dabei geht es auch um die Achtung von Menschenrechten, also den Schutz vor Folter oder ethnischen Verfolgungen etwa. Und um die weltweit offiziell festzustellen, berichten Vertreter der Zivilgesellschaft als sogenannte Menschenrechtsverteidigung der UN direkt in Genf. Aber etliche Mitgliedsländer versuchen genau das zu verhindern. Betroffene werden bedroht, eingeschüchtert und sogar vor Ort verfolgt, wie Stefanie Dott berichtet.
Die Vereinten Nationen in Genf. Hier hört die Welt zu, wenn Menschenrechtsverteidiger über Folter, Mord oder Verfolgung berichten. Aber die beschuldigten Länder versuchen, sie aufzuhalten. Einschüchterungen auf offener Bühne, aber auch im Verborgenen. Sie sollte zum Schweigen gebracht werden. Eine Frau aus Ostafrika, ihren Namen und das Land nennen wir zu ihrer Sicherheit nicht. Sie kam im Auftrag einer Nichtregierungsorganisation nach Genf, berichtete den Vereinten Nationen von Menschenrechtsverbrechen, die die Regierung ihres eigenen Landes begangen habe.
It was after presenting.
Nachdem ich einen Bericht präsentiert habe, rief mich meine Familie an. Sicherheitskräfte der Regierung hätten gesagt, sie wüssten jetzt, was sie mit mir zu tun hätten, wenn ich zurückkomme. Sie steht vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens. Kann sie es riskieren, zurück nach Hause zu kehren, zu ihrem Mann und ihren Kindern? Immer wieder stecken Menschen nach ihren Aussagen in Genf fest. Der Genfer Anwalt Martin unterstützt einige von ihnen bei ihren Anträgen auf Asyl. Das ist kein Einzelfall. Ich habe allein 6 Mandanten, die hierher kamen, um vor der UNO auszusagen. Sie haben dann Informationen erhalten, die ihnen klargemacht haben, aufgrund der Aussage hier können sie nicht mehr in ihr Land zurückkehren. Warum können die Vereinten Nationen diese Menschen nicht besser schützen? UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk betont, es sei auch eine Frage des Budgets.
Das gesamte Menschenrechtssystem ist extremst geschwächt. Wir sind am Existenzminimum. Wir stehen schon vor der Stunde der Wahrheit, wie ernsthaft die internationale Staatengemeinschaft sich es vorstellt, dass man den Menschenrechtsschutz beibehält für alle Menschen auf der Welt.
Die Todesdrohungen gegen die Frau aus Ostafrika sind nun mehr als 3 Jahre her. Sie hat sich entschlossen zu bleiben. Erst 1,5 Jahre später kann ihre Familie nachkommen.
My life has been messed up.
Die Zusammenarbeit mit den UN hat mein Leben zerstört. Das ist die dramatische Bilanz für die Menschenrechtsverteidiger, die den Mut aufbringen, ihre Staaten auf der Weltbühne anzuprangern.
Und wir kommen zum Sport. Neben der Fußball-Bundesliga geht es da natürlich in diesen Tagen ganz besonders um die Olympischen Winterspiele, Ocker.
Genau so ist es. Nächsten Sonntag geht der ganze Zauber ja dann schon wieder zu Ende. Dann steigt die Schlussfeier und zwar in der weltbekannten Arena in Verona. Ein antikes römisches Amphitheater aus dem 1. Jahrhundert. Und die Athleten werden dann alle gemeinsam einmarschieren. Nicht getrennt nach Nationen, ein starkes Symbol also für die olympische Idee. Noch aber wird gegeneinander gekämpft. Und auch am 9. Wettkampftag lagen Jubel und Frust wieder ganz nah beieinander. Aus deutscher Sicht heute viele Tränen, aber auch ein Happy End. Letzteres mal wieder bei den Skeletonis.
Hochgefühle im Eiskanal. Silber für Susanne Kreher und Axel Jung. Bronze für Jacqueline Pfeiffer und Christopher Grotter bei der olympischen Premiere des Mixed-Team-Wettbewerbs.
Ich finde es vor allem schön, dass ich ja diese Erinnerung, diese Bilder, die jetzt entstanden sind, mein Leben lang habe und diese Erinnerung zusammen mit Susi. Das ist schon wirklich genial. Eine Einzelsportart ist sehr selten, deswegen richtig cool.
Das deutsche Duell hinter den britischen Olympiasiegern entscheidet eine Winzigkeit. Kreher und Jung nur 1/100 Sekunde vor Pfeiffer und Grotter. Für den Olympiasieger von Peking ist es das letzte Rennen.
Das war ein toller Abschluss. War perfekt mit Jacka. Weil wir damals zusammen angefangen haben, einfach perfekt so.
Historisches gelingt Langläufer Johannes Hösflot-Klabo. Mit der norwegischen Staffel holt er sein 9. Gold, ist nun der erfolgreichste Winterolympionike. Zum Niederknien die Leistung von Federica Brignone im Riesenslalom. Nach schwerer Verletzung und langer Pause die Italienerin seit heute Doppel-Olympiasiegerin. Ich bin einfach nur dankbar, hier zu sein. Dadurch hatte ich diese Leichtigkeit. Manchmal sind die Momente einfach nur hart. Lena Dürr fällt im Finale von 2 auf 9 zurück. Biathletin Franziska Preuß verballert eine Medaille beim 4. Schießen. Und Skispringerin Katharina Schmid verpasst bei ihrem letzten Olympia-Auftritt den 2. Durchgang.
Dass es jetzt so endet, tut weh, wird wahrscheinlich nur eine Weile weh. Aber es kehrt dazu.
Ein emotionaler Tag, der nur für manche der perfekte Abschluss ist.
Tja, und doch gab es auch Gold für Deutschland am heutigen Sonntag. Gold, auf das wir richtig lange warten mussten, 12 Jahre, um genau zu sein. Bei den Winterspielen 2014 in Sotschi gewann die deutsche Biathlon-Staffel Silber. Jetzt wurde es nachträglich noch Gold für Simon Schemp, Arn Pfeiffer, Daniel Böhm und Erik Lesser. Überreicht auf großer Bühne in Antholz, weil das russische Siegerteam von damals nachträglich des Dopings überführt wurde. Ja, eine späte Ehre, die, so hört man, altersgerecht eher gemütlich gefeiert wird. Und das war der Olympiatag schon fast. Denn die deutschen Eishockeymänner spielen ja gerade noch gegen die USA. Aktueller Zwischenstand 3:0 für die USA. Ja, und längst durch dagegen sind die beiden Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Und da gab es in der Partie zwischen Leipzig und Wolfsburg ein Unentschieden. Und einer stand dabei irgendwie immer im Fokus.
Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Wolfsburgs Torhüter Kamil Grabara. Da hält der Schlussmann der Gäste seinen VfL mit tollen Paraden im Spiel, sorgt dafür, dass es den überlegen spielenden Leipzigern nicht gelingt, in der ersten Halbzeit ein Tor zu erzielen. Und nach der Pause wieder Weltklasse-Paraden des Wolfsburger Schlussmanns. Und doch wird er in dieser Partie nicht zum Helden. Dabei lief alles so wie dafür gemalt. Der VfL mit seiner ersten Torchance trifft zum 1:0 für die Gäste. Torschütze Amura. Die Führung in der 52. Minute und dann eine sehr, sehr unglückliche Szene für Kamil Grabar. Der Abschlag aus der Hand. Er landet bei Gruder. Der schaltet blitzschnell und Diamondé trifft zum Ausgleich. 1:1. Grabaras Bock bringt Leipzig wieder zurück ins Spiel. Grabara will halb hoch links rausspielen. Und der Ball, der rutscht ihm richtig ab, genau vor die Füße von Gruda. Diamondé mit Saisontor Nummer 8. Doch die Wolfsburger sind heute effektiv wie seit Wochen nicht mehr. Der eingewechselte Swanberg in der 78. Minute mit der erneuten VfL-Führung. Was für ein Spiel, besonders für den Kopf. Das hätte ja für ein Happy End für Wolfsburgs Grabara reichen können. Doch RB hat in der 89. Minute noch einen Zauberfuß im Spiel. Gruda mit dem Ausgleich zum 2:2. Wie viel Gefühl hat Leipzigs Winterneuzugang im linken Fuß? Gruda rettet also Leipzig einen Punkt. Und Grabara braucht sicherlich heute Trost.
Tja, und dann schauen wir jetzt auf den Abstiegskampf. Vergangene Saison hatte sich Heidenheim ja erst in der Relegation gerettet. Diese Saison sieht es wieder übel aus. Heidenheim, das Schlusslicht der Liga, festgetackert am Tabellenende, verlor heute auch in Augsburg. Der FCA dagegen kämpft sich weiter nach oben. Unter Manuel Baum zu Hause noch kein Spiel verloren. Beim Sieg heute musste der Trainer allerdings mal kurz den Blick abwenden.
Augsburgs Trainer Manuel Baum kann gar nicht hinschauen. Warum eigentlich nicht? Claude Maurice verwandelt den doch ganz souverän zum 1:0. Das ist sein drittes Saisontor und der Siegtreffer.
Haben Sie gebetet?
Nee. Ich habe bloß gesagt, Alexis, du wirst schon treffen, so in die Richtung. Ich vertraue da immer auf meine Spieler. Und man muss ja nicht immer hinschauen, wenn man jemanden vertraut, insofern.
2000 Heidenheimer Gäste sind mitgereist. Auch dieser Fan ist mitgekommen, um endlich mal wieder zu jubeln. 8 Spiele ohne Sieg. Sein Trainer Frank Schmidt sieht eine gute erste Viertelstunde seiner Mannschaft. Danach ist Augsburg besser. Jakic zieht ab und Rameister. Die erste Hälfte eher mau, wenig zu vermelden, mein lieber Schwan. Nach der Pause kämpfen sich die Heidenheimer wieder rein in dieses Spiel. Dinci für Jan Schöppner, aber dem fehlt beim Abschluss dann Geschwindigkeit und Präzision. Kein Problem für Finn Dahmen. Die Gäste machen jetzt richtig Druck. Diesmal macht's Dinci selbst und der zischt ganz knapp vorbei.
Wir müssen das schlucken, das ist brutal. Es hilft uns nichts, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, das ist uns allen bewusst. Wir müssen Tore machen. Noch ist es nicht vorbei. Klammer auf, ganz, Klammer zu, vorbei.
Dieser Fehler. Diese griechisch-römische Ringeeinlage von Gimba hat heute die Punkte gekostet. Augsburg nimmt dieses Gästegeschenk dankend an. Bitter für Heidenheim, glücklich für Augsburg.
Ja, ich glaube, wenn du das Spiel siehst, hat jeder Zuschauer im Fernseher, glaube ich, nach einer Halbzeit ausgeschalten, weil es wirklich kein Schmankerl war. Aber so gehört es. Im Endeffekt sind es 3 Punkte.
Alexis Claude Maurice, er ist der Mann des Spiels. Ein weiterer Dämpfer für Heidenheim und ein ganz wichtiger Heimsieg für die Augsburger.
Der Blick auf die Tabelle. Spitzenreiter Bayern weiter 6 Punkte vor Dortmund, Hoffenheim und Stuttgart auf den Champions-League-Plätzen. Leipzig ist 5. Augsburg jetzt 6 Punkte und Wolfsburg 1 Punkt vor der Abstiegszone. Werder auf dem Relegationsplatz, dahinter St. Pauli und Schlusslicht Heidenheim.
Tja, so viel vom Sport. Und beim Wetter erwartet uns neuer Schnee und Glätte. Wie gefährlich wird's denn, Pila?
Ja, aktuell ist es im Südwesten schon deutlich rutschig auf den Straßen, denn ein Schneefallgebiet hat sich heute Abend so langsam von Westen her zu uns ausgebreitet. Alles, was hier pink ist, ist Schnee. Ganz am Oberrheingraben, da war es ein bisschen zu mild, da ist Regen gefallen, aber auch hier ist es immer mehr in Schnee übergegangen. Und aktuell liegt die Schneefallgrenze so vor allem von Niedersachsen bis so runter zum Alpenrand. Es schneit zum Teil kräftig, also das sind schon in wenigen Stunden um die 5 cm teilweise runtergekommen. Und es geht zwar von Westen her jetzt dann mit der milderen Luft langsam in Regen über. Aber das Schneefallgebiet kommt eben bis morgen früh auch noch weiter in den Nordosten voran. Und da kann es dann vor allem morgen zum Berufsverkehr deutlich rutschig werden, vor allem in diesen eingezeichneten Bereichen, wo eben noch Schnee fällt oder wo noch Schnee liegt. Und heute Nacht breitet sich der Niederschlag eben weiter nach Nordosten hin aus. Im Schwarzwald ist es vor allem heute Nacht noch stürmisch. Im Westen lockert es zumindest mal im Nachmittagsverlauf zeitweise auf. Es folgen aber noch weitere Schauer. Das fällt dann meistens als Regen. Es gibt auch einzelne Gewitter noch mit dabei. Im Nordosten in der kälteren Luft fällt meistens die ganze Zeit über Schnee. Heute Nacht gehen die Temperaturen zurück auf minus 9 Grad auf Rügen. Und ansonsten von Westen her werden die Temperaturen im Nachtverlauf milder, bis zu 7 Grad am Oberrhein morgen früh. Im Tagesverlauf gibt es dann minus 3 Grad im Norden und bis 9 Grad am Rhein. Ja, und in den nächsten Tagen, am Dienstag, geht es noch wechselhaft weiter. Und am Mittwoch wird es dann insgesamt ein Stückchen ruhiger werden. Die Niederschläge hören dann meistens auf, aber es wird ein bisschen kälter wieder.
Danke dir, Pila, auch für die aktuelle Glättewarnung. Ja, so viel für heute von uns. Hier geht's weiter mit einer Doppelportion Kultur. Erst bei Titelthesen Temperamente zur Berlinale.
Und danach gibt es dann bei Druckfrisch wieder einen frischen Blick auf neuen Lesestoff.
Ganz genau. Und morgen startet Jessi Wellmer hier dann mit Ihnen in die neue Tagesthemenwoche. Tschüss und bis bald.
Tschüss.